Die folgenden anderthalb Wochen bestanden einerseits aus vertrackter Gripsakrobatik, andererseits aus süchtig machendem Vergnügen und endeten mit einer unfassbar bitteren Überraschung, die alle Vorangegangenen in den Schatten stellte. Das, was Pascal und ich uns zu bewerkstelligen vorgenommen hatten, entpuppte sich rasch als ein mühsames Auseinanderklamüsern von über Jahre hinweg angehäuften Computerdaten und Erinnerungsfragmenten der Revierbewohner. Wie Pascal außerordentlich kompliziert, die vielen kalten Säcke von den plötzlich verschwundenen Artgenossen zu trennen, die entweder eines natürlichen Todes gestorben waren oder aus unbekannten Gründen unseren Distrikt verlassen hatten. Selbstverständlich konnten wir letzten Endes keine hundertprozentige Angabe darüber machen, wie viele in all den Jahren tatsächlich Jesajas Totenwächterdienste in Anspruch genommen hatten. Dennoch kamen wir, wie wir glaubten, der Wahrheit mit ein paar Tricks aus der Wundertüte der Statistik zumindest mit ungefähr 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit nahe. Dabei war uns Blaubart eine unerlässliche Hilfe, denn er besorgte die leidige Drecksarbeit. Seine detaillierten Kenntnisse über das Revier und seine vielfältigen Kontakte machten sich nun vortrefflich bezahlt. Pascals Daten reichten lediglich bis ins Jahr 1982 zurück. Deshalb konzentrierten wir uns zu Beginn unserer Rechenoperation auf sämtliche Artgenossen in der Computerdatei, welche dem Distrikt seit Anfang 82 AD gesagt hatten. Bereits am fünften Tage der Untersuchung kamen wir auf eine elastische Zahl von 800 Verschollenen. Diese waren jedoch nach und nach durch ca. 950 neue wieder ersetzt worden. Die Gründe für das Verschwinden von ca. 200 dieser 800 nimmer wieder gesehenen waren Pascal und Blaubart einigermaßen bekannt. Entweder waren sie mit ihren Besitzern weggezogen oder sie hatten sich des Öfteren dahingehend geäußert, dass sie sich in unserem Bezirk oder bei ihren Besitzern unwohl fühlten und an einen Revierwechsel dachten. Mit größter Sicherheit hatten sie diesen Wunsch irgendwann auch in die Tat umgesetzt. Dann betrachteten wir das Alter der verbliebenen 600 Artgenossen. Da unsere durchschnittliche Lebenserwartung nach menschlicher Zeitrechnung 9 bis 15 Jahre beträgt, und jene 600 einen soliden Altersquerschnitt darstellten, gingen wir davon aus, dass etwa 100 von ihnen infolge von Altersschwäche bzw. altersbedingten Krankheiten das Zeitliche gesegnet haben mussten, ohne dass dies jemand besonders aufgefallen wäre, weil sie von ihren Haltern vermutlich unverzüglich bestattet worden waren. Pascal hatte natürlich zusätzlich über die reguläre Sterberate im Revierbuch geführt, doch da in diesen Fällen die Todesursachen alle bekannt waren, tangierten sie die 100 von uns vermuteten Sterbefälle logischerweise nicht. Bei einer so großen Anzahl von Vermissten mussten wir des Weiteren eine Dunkelziffer mit in Betracht ziehen. Ein gewisser Prozentsatz von ihnen hatte sich nämlich bestimmt aus nicht näher zu spezifizierenden Gründen in nichts aufgelöst. In diesen diffusen Bereich gehörten zum Beispiel der Diebstahl von Rassetieren oder Verkehrsunfälle, bei denen die Opfer von aufmerksamen Beobachtern sogleich in einer Mülltonne zur letzten Ruhe gebettet wurden. Diese Dunkelziffer schätzen wir großzügig mit 10% ein, was bei den verbleibenden 500 Artgenossen 50 Missing-in-Action-Kandidaten ausmachte. 200 plus 100 plus 50 macht 350. Wir wussten nun, dass es sich bei 350 aus der Liste der 800 spurlos Verschwundenen nicht um Ermordete handelte. Die annähernde Zahl der Artgenossen, die im Verlauf der vergangenen 7 Jahre durch die Bisse des Oberbeißers ihr schreckliches Ende gefunden hatten, mussten sich also nach Adam Riese auf etwa 450 belaufen. Doch wir rechneten weiter. Wenn unser Schlechter mit einer gleichbleibenden Regelmäßigkeit ans Werk gegangen war, hatte er demnach jährlich 64,28, monatlich 5,35 und wöchentlich 1,33 Felidae in die ewigen Jagdgründe befördert. Statistisch gesehen hatte er ungefähr alle 5 Tage einen aus unserer Mitte vor seinen Schöpfer treten lassen. Diese Berechnung hielt aber den Realitäten der letzten 2 bis 3 Wochen nicht stand, denn selbst wenn man die vielen Ungenauigkeiten berücksichtigte, schien er neuerdings fast die doppelte Menge zu bewältigen, und in einem Rhythmus von 2 bis 3 Tagen zuzuschlagen. Diese Rechenkunststücke waren selbstverständlich nichts weiter als Spekulation. Aber es war ausgeschlossen, dass wir uns im großen Maßstab irrten, weil sich unten im Tempel viele Hunderte von Gerippen befanden, wie ich mich mit eigenen Augen hatte überzeugen können. Vermutlich waren wir durch diese Methode der Wahrheit sogar weit näher gekommen, als wir es ahnten. Von der Enträtselung eines einleuchtenden Mordmotivs waren wir dagegen so entfernt wie eh und je. Der Weg zu einigermaßen realistischen Ergebnissen war mit nervraubender Detailarbeit gespickt. Ohne Blaubart, der etliche Revierbewohner interviewte, Familienmitglieder und Freunde der Verschollenen ausfindig machte, sie nach letzten Äußerungen ihrer verschwundenen Lieben ausfragte und so die fehlenden Informationen zu der Computerchronik lieferte, hätten wir eine Liste von solchem Umfang sicher nicht in so kurzer Zeit zusammenstellen können. Doch neben der Plackerei führte mich Pascal Schritt für Schritt in die Geheimnisse des Computers ein und eröffnete mir ein faszinierendes Universum voll spielerischer Logik und logischer Spielerei. Allein das Datenverwaltungsprogramm, welches uns beim Erstellen der Statistik die halbe Arbeit abnahm, entzückte mich dermaßen, dass ich mir seine Funktionsweise innerhalb eines Tages selbst aneignete, von Pascals gelegentlichen Tipps abgesehen. Er war es auch, der mir beibrachte, wie man geheime Dateien anlegte, welche nur mittels eines persönlichen Codes aktiviert und auf dem Bildschirm geholt werden konnten. Dadurch blieb ihre Existenz selbst dem Besitzer des Gerätes verborgen. Aber ich wollte mehr. Hatte ich doch endlich eine Möglichkeit entdeckt, wie ich mein krankes Grübelhirn, das die meiste Zeit zur Untätigkeit verdammt war, mit intellektuellem Futter bei Laune halten konnte. Die Macht, mit ein paar Tastenanschlägen eine Simulation der Wirklichkeit zu erschaffen, oder das Reich der Abstraktionen und des Wissens zu durchdringen, berauschte mich und machte bereits nach der ersten Injektion einen Süchtigen aus mir. Deshalb wandte ich mich während der Arbeit immer wieder an Pascal und flehte ihn an, mir mehr Stoff zu besorgen. Dieser erzählte von den vielen Computersprachen mit so verheißungsvollen Namen wie Basic, Fortran, Cobol, Ada und kurioserweise sogar Pascal. Eine dieser Sprachen wollte er mich lehren, wenn die Jagd nach dem Mörder vorbei war, so dass ich in der Lage sein würde, eigene Programme zu kreieren. Doch alle diese mit einem ermunternden Lächeln und glänzenden Augen abgegebenen Versprechen versetzten mir jedes Mal einen Dolchstoß, weil ich mir dabei automatisch die kurze Zeit vergegenwärtigen musste, die meinem Meister noch blieb. In dieser Atmosphäre der Ungewissheit und wildesten Fantasterei schufteten wir vor dem Bildschirm viele Tage und, wenn Karl Lagerfeld nicht nach Hause kam, sogar nächtelang. Ich war hin und her gerissen zwischen Erfolgserlebnissen, die wir alle gröhlend am Fressnapf feierten, und der mich in einem konstanten Ebbe- und Flutrhythmus heimsuchenden Trauer darüber, was meinem geliebten Freund in Bälde widerfahren würde. Wir legten nur wenige Pausen ein, in denen uns Blaubart mit frischen Informationen versorgte oder mit dem neuesten Revierklatsch unterhielt. In einer dieser Pausen erregte erneut das mächtige Wandgemälde meine Aufmerksamkeit, welches Gregor Johann Mendel darstellte. Da ich mich fast ununterbrochen im Arbeitszimmer aufhielt, war das Bild inzwischen zu einer Selbstverständlichkeit geworden und ich nahm es kaum mehr zur Kenntnis. Aber urplötzlich sprang es mir wieder ins Auge. So fragte ich Pascal, wer zum Teufel eigentlich dieser Gregor Johann Mendel sei. Er antwortete nur kurz angebunden, es handle sich bei ihm um einen berühmten Kirchenmann aus dem vorigen Jahrhundert, den sein Herrchen sehr bewundere. Nun, die Antwort reichte mir aus, um Schlüsse auf die Frömmigkeit des Herrchens zu ziehen, und ich ließ es dabei bewenden. Schließlich war das Werk vollbracht, und wir bereiteten uns allmählich auf die Versammlung vor, in der wir das gemeine Volk über unsere Ergebnisse informieren wollten. Außerdem wollten wir es vor dem Mörder warnen und es über dessen merkwürdige Gepflogenheiten aufklären. Er trieb sich nämlich mit höchster Wahrscheinlichkeit immer noch im Distrikt herum. Was diesen Punkt betraf, fanden meine Frustrationen kein Ende. Wie wohl wir viele Alteingesessene fanden, kam keiner von ihnen als ernstzunehmender Verdächtiger in Frage. Entweder waren sie alte Vetteln, die sich in den zurückliegenden Jahren dem Zeugen ganzer Generationen gewidmet hatten, oder sie stellten sich als nachweislich saudumme Opas heraus, die gar nicht erst verstanden, was wir von ihnen erfahren wollten. Wieder andere teilten Blaubarts trauriges Schicksal und hatten von vornherein nicht die physischen Voraussetzungen gehabt, solche mit viel Energieaufwand und Geschick verbundenen Taten zu begehen. Zu meinem großen Ärger mussten wir letztlich wieder auf Joker als den einzigen Tatverdächtigen zurückgreifen, was die ganze Sache abermals ins Reich des Unergründlichen und der schummrigen Annahmen rückte. Blaubart war noch mehrmals um das Porzellanhaus geschlichen, hatte sich bei Nachbarn umgehört und zeitweise sogar das Gebäude bewacht. Joker war jedoch immer noch wie vom Erdboden verschluckt und die Hoffnung, dass er jemals wieder auftauchen würde, wurde von Tag zu Tag geringer. Der Termin für die Zusammenkunft aller Revierbewohner wurde auf Heiligabend festgesetzt. Zu diesem Zeitpunkt würden die Menschen genug mit den Feierlichkeiten beschäftigt sein und wir konnten uns ihrer Kontrolle leichter entziehen. Als Versammlungsort wurde das verrottete erste Stockwerk unserer Villa Frankenstein bestimmt, ein Platz, den jeder kannte, weil hier die widerwärtigen Zeremonien stattgefunden hatten. Einen Tag zuvor zog Blaubart von Haus zu Haus und von Garten zu Garten und brachte die Einladung unter die Leute. Ein uneingestandener Wunsch von mir war es, dass auf dem Höhepunkt des Treffens auch Joker auftauchen möge, so wie auch in jedem Agatha Christie-Krimi der Unhold erscheint, wenn sämtliche Beteiligten zusammenkommen. Dann, endlich, war es soweit und ich erwachte am Morgen des 24. Dezember aus einem unruhigen Schlaf, der mit einer Art Potpourri aus all den schauderhaften Eindrücken der letzten Wochen durchseucht gewesen war. Als ich missgelaunt und zerfahren zu einem leidenschaftslosen Buckel ansetzte, konnte ich nicht ahnen, dass dieser Tag der wichtigste in meinem bisherigen Leben werden sollte. Ein Tag, an dem ich mehr über mich selbst, meine Art und die weiße, schwarze, letztendlich aber immer wieder graue Welt lernen würde, als in den Tagen, in denen ich mich mit hochphilosophischen Dingen beschäftigt hatte. Ich sollte all dies unglaublich schnell lernen, denn ich hatte einen exzellenten Lehrer. Es war der Mörder. Nach einem Kraftfrühstück aus unterschiedlichen erlesenen Fleischsorten und Latzi-Katz, das Gustav zur Feier des Tages hatte springen lassen, machte ich eine Stippvisite in die Katakombe. Jesaja, den ich im Tempel schlafend vorfand und erst wecken musste, drehte vor Freude schier durch, als er mich wieder sah. Nach herzlicher Begrüßung fragte ich ihn, ob sich der Prophet zwischenzeitlich wieder gemeldet oder gar den guten Totenwächter mit neuen Sendungen beschert habe, was ja im Hinblick auf das heilige Datum durchaus im Bereich des Möglichen liegen mochte. Der Perser verneinte die Frage und fügte zaghaft und in seiner umständlichen Art hinzu, dass ihm das Leben in der Unterwelt langsam zum Hals heraushinge. Als erste Resozialisierungsmaßnahme lud ich ihn daraufhin zu der mitternächtlichen Konferenz ein. Doch da machte er einen Rückzieher und leierte Millionen von Gründen herunter, weshalb er ausgerechnet diese Nacht nicht erscheinen könne. Der wahre Grund für seine Scheu lag auf der Hand. Der Prophet hatte das Ausgehverbot noch nicht aufgehoben. Ich verließ die Katakombe nach ein paar Stunden mit dem Vorsatz, alles in meiner Macht Stehende zu tun, dieses bemitleidenswerte Geschöpf aus dem Lügengebäude zu befreien, das der Mörder speziell für es errichtet hatte. Dann kehrte ich wieder heim, um Gustav bei den Vorbereitungen zum Fest zuzusehen. Nach alter Tradition verbrachte er den Heiligabend allein, wenn man von meiner Wenigkeit einmal absah. Gleich nach dem gemeinsamen Verzehr des Bratens, ich unter dem Tisch, Gustav auf einem unbequemen, für seinen Elefantenhintern viel zu kleinen Designerküchenstuhl, der mit Sicherheit ein Vermögen gekostet hatte, schlich ich zur Hintertür hinaus. Ich vergewisserte mich, dass der Hintereingang für die Konferenzteilnehmer offen stand und tapste dann über die morsche Holztreppe eine Etage höher. Mein einsamer Freund würde währenddessen wie immer am Heiligabend dem pastoralen Stereochor von irgendwelchen Domspatzen lauschen, danach das Theater satt haben und sich in die Recherchen über seine 3500-jährige Göttin vertiefen. Draußen schneite es dicht und ohne Unterlass, und die wie von einer überdimensionalen blau-weißen Pelerine verhüllten Straßen gaben ein vorzügliches Weihnachtsmotiv für ein naives Gemälde ab. Doch ein eisiger Wind signalisierte bereits, dass das Winteridyll bald in einen bösartigen Schneesturm umschlagen würde. Durch die Fenster, deren Läden zertrümmert oder im Laufe der Jahre auf ihre bloßen Scharniere reduziert worden waren, schien das fahle Licht der Straßenlaternen in die vermoderten Räume hinein und sorgte drinnen für eine notdürftige Helligkeit. Ich war absichtlich eine Stunde früher erschienen, um mit meinen Gedanken allein zu sein, denn irgendwann spürte ich, dass in dieser Nacht etwas ganz Entscheidendes passieren würde. Natürlich war ich weit davon entfernt zu erwarten, dass die Versammlung etwas spektakulär Neues zutage fördern würde. Pascal und ich wollten lediglich ein Zwischenresümee ziehen und vielleicht sowas Ähnliches wie gemeinsame Stärke demonstrieren. Wo und wer der Schlechter auch immer war, er sollte wissen, dass wir ihn alle jagten und nicht länger gewillt waren, uns seiner blutigen Tyrannei zu beugen. Aber in der Luft lag auch eine sonderbare Ahnung, die Endgültiges verhieß. Im Zentrum des Raumes sitzend, zwischen dessen fluchtbeladenen Mauern alles seinen Anfang genommen hatte, verbrachte ich die verbleibende Zeit in einem meditationsartigen Bewusstseinszustand. Schließlich betraten Pascal und Blaubart den Raum und bereiteten dieser merkwürdigen Meditation ein Ende, bevor sie zu irgendwelchen handfesten Ergebnissen führen konnte. Man sah es dem Alten an, dass ihn der Marsch bis hierhin enorm angestrengt hatte. Nachdem er mich flüchtig begrüßt hatte, ließ er sich wie narkotisiert auf seinen Hintern plumpsen und schnappte nach Luft.
»Wann fängt der Zirkus endlich an?« fragte Blaubart ungeduldig und schielte dabei verächtlich nach den aus dem aufgebrochenen Parkettboden herauswachsenden losen Stromkabeln, die auch ihm ehemals Schmerzen zugefügt hatten. Er hatte dieses gerade ausgesprochen, da schlurften auch schon die ersten Gäste herein. Eine nicht enden wollende Karawane Neugieriger hinter sich herziehen, die aus Artgenossen unterschiedlichster Rasse, Fellfarbe und Altersstufe bestand. Obwohl es sich hauptsächlich um ganz gewöhnliche, europäisch Kurzhaar handelte, strömten auch so seltene Exemplare wie die faltohrige Scottish Fold, die stolze Somali, die schwanzlose Manx, die zierliche Japanese Bobtail und die Devon Rex, deren Gesicht dem einer Fledermaus nicht unähnlich war, in den Raum. Manche Mütter waren in Begleitung ihrer Jungen angetreten, die unbefangen miteinander rauften. Die Platzhirsche des Distrikts und ein paar der Greise trugen theatralisch skeptische Gesichter zur Schau und machten auch sonst keinen Hehl daraus, dass sie solche Veranstaltungen für baren Unsinn hielten. Aber obwohl sie mit absoluter Sicherheit alles Mögliche unternehmen würden, Pascal und mich der Lächerlichkeit preiszugeben, konnte man hinter ihren Fassaden der Ablehnung eine gewisse Gespanntheit und Neugier erkennen. Andere Artgenossen wiederum sahen in dem Ganzen so eine Art Weihnachtsparty, die ihnen Gelegenheit bot, gesellschaftliche Kontakte aufzufrischen. Sie beschnüffelten und leckten sich grüßend, ließen uralte Feindschaften wieder aufleben und fauchten sich gegenseitig an oder ließen sogleich eine wilde Prügelei vom Stapel. Die Mehrzahl der Eingeladenen jedoch schien der Sache ernsthaftes Interesse entgegenzubringen, da die Schreckenstaten inzwischen sattsam bekannt waren und für eine Atmosphäre der permanenten Bedrohung gesorgt hatten. Der schummrige Ort füllte sich nun immer schneller, und zum ersten Mal erhielt ich einen nahezu vollständigen Eindruck von der großen Zahl der im Revier lebenden Krüppel. Was ich bis dahin gesehen hatte, erschien mir in Anbetracht dieser armen Kreaturen wie eine Kostprobe. Viele Wunden, die den Opfern seinerzeit von Praetorius beigebracht worden waren, waren nämlich keineswegs sauber ausgeheilt. Ihre malträtierten Leiber waren von hässlichen langen Narben übersät, in deren unmittelbarer Umgebung kein Fell mehr nachgewachsen war und die ihnen das Aussehen von Kriegsinvaliden verliehen. Auffällig war auch die große Anzahl von Artgenossen, denen entweder der Schwanz oder eine Pfote fehlten. Als Schlusslichter stießen Kong und seine obligatorischen Herrmänner zu der Versammlung, denen von der Masse ehrfürchtig ein Korridor freigemacht wurde. Das bullige Vieh stolzierte bis in die vorderste Reihe, legte sich dort mit dem selbstherrlichen Gehabe eines Paschas lang und ließ auf seinem Gesicht ein rotzfreches Lächeln erscheinen, als wolle er uns sagen, dass es nicht in unserer Macht stand, den Startschuss für ein Turnier abzugeben, sondern einzig und allein in der des Königs. Das Gemurmel und Getuschel erstarb allmählich und alle hockten sich hin und richteten ihre erwartungsvollen Blicke auf Pascal und mich.
»Liebe Freunde, wir danken euch, dass ihr unserer Einladung so zahlreich gefolgt seid«,
eröffnete Pascal und erhob sich beschwerlich von seinem Platz. Die Legion der Artgenossen sah in der geisterhaft fahlen Helligkeit wie ein besonders flauschiger Teppich aus. Blaue,
Grüne, gelbe und haselnussfarbene Augen leuchteten darin wie phosphorisierende Glasmurmeln, gefüllt mit Spannung und Ungeduld.
»Hoffentlich kriegen wir was geboten, Gevatter. Sonst muss irgendwer kräftig büßen, dass ich meinen geliebten Weihnachtsfilm im Fernsehen verpasst habe.«
Tönte Kong in seiner großtorischen Art, was, forciert von Hermann und Hermann, eine pflichtschuldige Lachkaskade beim Publikum auslöste. Doch in Pascal hatte er seinen Meister gefunden. Im Gegensatz zu mir ließ sich dieser nicht so schnell einschüchtern und er unterließ es ebenso, dem blöden Zwischenruf mit ironischer Schlagfertigkeit zu begegnen. Wutentbrannt trat er auf den einfältig grinsenden Witzbold zu und funkelte ihn böse an.
»Kong, du idiotisches Rhinoceros«, wies er ihn barsch zurecht. »Wenn du auch nur einen Funken Anstand hättest, dann würdest du wenigstens so tun, als trauertest du um deine Solitär. Spar dir deine dummen, dreisten Scherze und hör zu, was wir an neuen Informationen zu bieten haben. Sie können vielleicht dazu führen, den Mörder deiner gemeuchelten, ungeborenen Kinder zu schnappen.«
Kongs spöttischer Gesichtsausdruck verwandelte sich schlagartig in eine steife Fratze, in der Verachtung und Hilflosigkeit einander abwechselten. Seine Augenlider zuckten nervös und er nahm sein Maul wie ein nach Nahrung jagender Fisch öffnend und wieder schließend mehrmals Anlauf, bevor er etwas sagte.
»Ich erwische diesen Bastard früher oder später sowieso. Da brauche ich mir nicht erst eure beknackten Informationen anzuhören.«
Pascal lächelte kalt und trat ein paar Schritte zurück, so dass er wieder ins Blickfeld des Publikums geriet.
»Niemanden wirst du erwischen, du Narr! Glaubst du, dieser Kerl wird eines Tages an deine Tür klopfen und dich um Entschuldigung bitten? Wie naiv bist du! Wir haben es hier mit dem Satan persönlich zu tun, nicht mit einem Trottel von deinesgleichen!«
Der Pascha spürte nun die vorwurfsvollen Blicke seiner Untertanen, die inzwischen jegliche Loyalität vermissen ließen, und rutschte unbehaglich auf seinem Platz hin und her. Die Autorität ihres Chefs in Gefahr wähnend, pöbelten Hermann und Hermann die hinter ihnen stehenden Artgenossen aggressiv an und stierten drohend in die Menge. Der Chef selbst aber schien bereits klein beizugeben.
»Man wird doch wohl noch einen Witz reißen dürfen, verdammt!«
murmelte er schließlich beleidigt und ließ frustriert den Kopf hängen.
»Es sind schon zu viele Witze gerissen worden, Kong«, entgegnete Pascal traurig. »Das Problem ist nur, dass unser mordender Freund keinen Humor besitzt. Er lacht nicht. Er schmunzelt nicht einmal. Er hat dem Lachen Ade gesagt, seitdem er ein viel aufregenderes Vergnügen entdeckt hat. Kommen wir also zu den schrecklichen Dingen, zu deren Anhörung wir uns zusammengefunden haben. Das Wichtigste, was ihr wissen müsst, ist die schockierende Tatsache, dass unser Distrikt nicht erst seit kurzem von einer Mordserie heimgesucht wird. Die Aktivitäten des Mörders reichen mit größter Wahrscheinlichkeit bis ins Jahr 82 zurück. Und es sind keine 7 Opfer zu beklagen, wie wir bis jetzt angenommen haben, sondern ungefähr 450. Ein Aufschrei ging durch die Menge und ein hysterisches Getuschel begann. Viele schüttelten ungläubig den Kopf oder seufzten schockiert. Doch nach und nach erlosch das Geraune und machte einem resignierten und entsetzten Schweigen Platz. Obgleich Pascals Verlautbarung sich für Nicht-Eingeweihte mehr als unrealistisch anhören musste und den Skeptikern Anlass bot, unsere Untersuchung nun erst recht in Zweifel zu ziehen, ja, sie als Schwachsinn einzustufen, regte sich seltsamerweise kein Widerspruch. Im Grunde ihres Herzens, so vermutete ich, hatten es alle die ganze Zeit schon gewusst. Fast jedem musste im Lauf der Jahre irgendwann aufgefallen sein, dass Freunde, Bekannte, Verwandte, Brüder und Schwestern ohne ein erklärbares Motiv ganz plötzlich verschwunden waren. Ohnmächtiger Zorn begann in mir emporzusteigen, je länger ich diese Heuchler betrachtete, die jetzt so taten, als fielen sie aus allen Wolken, obwohl sie sich in Wirklichkeit sehr wohl darüber im Klaren waren, was sie über so lange Zeit geduldet hatten. Nie war ich näher dran, die ganze Sache hinzuschmeißen, als in diesem Moment.
sollten Sie die blutige Suppe, die Sie sich eingebrockt hatten, gefälligst selbst auslöffeln. Sollten Sie nun allein versuchen, die inzwischen perfekte Routine des Mörders lahmzulegen. Bevor ich mich von diesem Groll zu unüberlegten Taten hinreißen ließ, begann Pascal mit dem Vortrag des Untersuchungsberichtes, als ob er meine Gedanken erraten hätte. Er erzählte von der geisterhaften Gerippearmee, die sich unter der Erde befand, und wie wir es angestellt hatten, ihre zahlenmäßige Stärke zu extrapolieren. Dann machte er die Anwesenden auf die inzwischen gesteigerten Aktivitäten des Mörders aufmerksam und darauf, dass dieser einer aus unserer Mitte war, der ganz offensichtlich im Revier großes Vertrauen genoss. Artgenossen, die in Hitze gerieten, müssten besonders vorsichtig im Umgang mit vertrauenserweckenden Gestalten sein, so warnte er, ebenso Schwangere, weil der Mörder sich bisherigen Erkenntnissen auf diese beiden Gruppen spezialisiert habe. Während Pascal diese Punkte sachlich und für jeden verständlich darlegte, waren alle mucksmäuschenstill und lauschten mit einer Konzentration, die man ihnen kaum zugetraut hätte. Sogar Kong wurde nach anfänglichem Geflüster mit Hermann und Hermann in den Bann der grauen Analyse gezogen und war schließlich, vermutlich zum ersten Mal in seinem Rüpelleben, ganz und gar sprachlos. Bevor Pascal das Wort an mich weitergab, schärfte er den Versammelten ein, wenn möglich vorläufig auf Nachtspaziergänge ganz zu verzichten und in Sachen Sexualität etwas Zurückhaltung zu üben. Wiewohl dies, wie er allzu gut wisse, vielen der Anwesenden wie eine Zumutung vorkommen werde. »Liebe Freunde, mein Name ist Francis«, begann ich meine Rede. »Ich bin jetzt vor ein paar Wochen in euren Bezirk gezogen. Trotzdem habe ich eine beachtliche Anzahl wichtiger Dinge in Erfahrung bringen können, von deren Existenz ihr nie etwas geahnt habt. Zum Beispiel befand sich in diesem Gebäude 1980 ein Tierversuchslabor, in dem unvorstellbare Verbrechen an unserer Art verübt wurden. Manche von euch sind die Opfer dieser Verbrechen, ohne dass sie sich dessen bewusst sind, weil sie damals noch Kinder waren und keine Erinnerung mehr daran besitzen. Doch leider ist es die Wahrheit. All die Verstümmelten unter euch sind den verfluchenswerten Machenschaften von Menschen anheimgefallen, sind Invaliden als Folge dieser Tierexperimente. Durch das Publikum ging ein kollektives Ächzen und Stöhnen. Alle begannen wild durcheinander zu reden und binnen kurzem war der Raum von einem ohrenbetäubenden Lärm erfüllt. Ich warf einen zaghaften Blick auf Blaubart, der etwa anderthalb Meter entfernt von mir hockte. Er zuckte nicht einmal mit der Wimper und glotzte mit seinem unversehrten Auge nur verbissen geradeaus. Plötzlich ging mir auf, dass der Halunke es die ganze Zeit gewusst hatte, nicht nur geahnt, sondern tatsächlich gewusst hatte.
»Ruhe, Freunde, bitte Ruhe!«
rief Pascal die aufgebrachte Menge zur Ordnung. Doch das Zetergeschrei der Gäste, die ihrem Schaudern auf diese verzweifelte Weise Luft machten, war schon längst unkontrollierbar geworden. Viele der Verstümmelten waren vom Schock überwältigt und starrten leer vor sich hin oder weinten. Freunde leckten sie mitfühlend und sprachen tröstend auf sie ein. Revierbosse brüllten mir Unflätigkeiten zu, als sei ich für die ganze Tragödie verantwortlich. Pascal startete noch einige Versuche, die Menge zur Raison zu bringen, bis er die Aussichtslosigkeit seiner Appelle erkannte und kopfschüttelnd aufgab. Als die Szene tumultartige Ausmaße anzunehmen begann, stand Kong gemächlich auf, reckte und streckte sich gelangweilt, drehte sich dann dem aufgeregten Pulk zu und betrachtete ihn mit derselben Nachsicht, mit der Mütter ihre schreienden Babys zu betrachten pflegen.
»Das reicht jetzt!«
befahl er nach einer Weile mit einer Donnerstimme, wobei er den verständigen Ausdruck in seinem Gesicht wie auf Knopfdruck in eine keinen Widerspruch duldende, eisige Maske der Autorität verwandelte. Alle verstummten und wandten sich ehrfürchtig wieder nach vorne in unsere Richtung.
»Wollt ihr flennen oder zuhören?« Mein Gott, ihr seid so bescheuert! Was hattet ihr denn geglaubt, warum einige von uns mit einem Totalschaden durch die Landschaft zotteln? Weil sie mal gegen einen Gartenzwerg gerannt sind? Also, regt euch wieder ab und lasst den Klugscheißer weiterquatschen. Vielleicht präsentiert er uns ja gleich den Mörder.
Ich danke dir, Kong. Atmete ich erleichtert auf und verneigte mich leicht in seine Richtung. Die schlagartig eingekehrte Stille nutzend, fuhr ich dann ohne Umschweife fort. Leider kann ich mit dem Mörder vorläufig noch nicht dienen, dafür jedoch vielleicht mit der Wahrheit. Eine ganze Reihe von euch, liebe Freunde, huldigt dem Propheten Claudandus. Wie ich im Laufe meiner Erkundigungen herausfand, hat dieser Bruder tatsächlich gelebt und war wahrhaftig eine anbetungswürdige Figur. Aber ihm haftete keineswegs etwas Heiliges an. Und sein Schicksal stand leider auch sonst nicht unter dem Schutz Gottes. Genau wie die Verstümmelten unter euch wurde nämlich auch er in diesem schrecklichen Versuchslabor von Menschen gefoltert. Doch weil die Beschaffenheit seines Organismus für die Menschen eine biologische Besonderheit darstellte, musste er die allerschlimmste Folter über sich ergehen lassen. Schließlich starb er. Aber in Legenden und in dem Kult, den Joker im Revier einführte, lebt er fort.
Er ist nicht gestorben.
Eine fiepsige Mädchenstimme. Die Versammelten gerieten erneut in Aufruhr und sahen sich tuschelnd nach der Besitzerin der Stimme um.
Wer hat das gesagt?
Wollte ich wissen.
Ich hab's gesagt,
fiepste die Stimme. Im Zentrum der Menge entstand nun Unruhe. Nach und nach wichen die dort stehenden Gäste zurück, bildeten schließlich einen Kreis um eine sehr junge Artgenossin und durchbohrten sie mit ihren sensationslüsternen Blicken. Sie war ein Juwel, ein betörendes Schmuckstück aus der Rasse der Harlekin. Das kräftig leuchtende Weiß ihres samtenen Fells wurde lediglich an der Nase, am linken Ohr, an der Brust und am Schwanz von den typischen kleinen, dreieckigen, schwarzen Tupfern befleckt, die ihr in der Tat das Aussehen der berühmten Theaterfigur verliehen. Als sie merkte, dass sie von allen Seiten angegafft wurde, schien sie ihren mutigen Zwischenruf zu bereuen und zirpte vor Anspannung mit den Ohren. Dann tippelte sie nach vorne und blieb mit einem schüchternen Lächeln vor mir stehen. »Wer bist du, Kleines?« lächelte ich zurück, darauf bedacht, sie nicht noch nervöser zu machen, als sie eh schon war.
»Man nennt mich Pipeline«,
antwortete sie überraschend selbstbewusst. Ich erkannte, dass eines Tages ein besonders verführerisches Früchtchen aus ihr werden würde. Der Gedanke erfüllte mich für einen Moment mit beschwingter Erheiterung, führte mir aber auch gleichzeitig vor Augen, wie weit die unbeschwerten Tage meiner Jugend schon hinter mir lagen.
»Was weißt du über Claudandus, Pepeline, und warum glaubst du, dass er damals nicht gestorben ist?«
»Nun, weil Urgroßvater es mir erzählt hat«,
entgegnete sie und schaute sich dabei mit kindlichem Stolz im Publikum um. »Wer ist dein Urgroßvater?«
»Vater Joker. Er besucht meine Mutter und mich nicht oft. Und wenn er ein- oder zweimal im Jahr in unser Haus kommt, dann um uns zu tadeln, weil wir wieder ein paar Sitzungen ausgelassen haben. Einmal aber war ich ganz allein daheim und langweilte mich zu Tode. Da schaute ganz plötzlich Urgroßvater herein und das Tollste war, er hatte Mitleid mit mir und ließ sich zum Spielen überreden. Wir spielten und jagten den ganzen Tag zusammen. Und weil er so lieb zu mir gewesen war, wollte ich ihm auch meinerseits eine Freude bereiten und bat ihn zum Schluss, die Legende von Claudandus zu erzählen. Natürlich kannte ich all diese Geschichten schon auswendig, aber wenn man Urgroßvater wirklich glücklich machen will, muss man ihn nur eine Predigt halten lassen. Er kann ja den Propheten nicht genug preisen. So erzählte er die heilige Geschichte erneut, doch diesmal mit einer kleinen Abweichung. Erst war es das Übliche. wie grausam es im Land der Schmerzen zugegangen sei und was für Qualen Claudandus und seine Leidensgenossen unter ihrem Peiniger erdulden mussten. Durch die Anstrengung des Tages war Urgroßvater aber ganz schön schläfrig geworden und achtete nicht mehr so genau auf seine Worte. Er sagte, am Ende habe Claudandus das irrsinnige Ungeheuer zum Kampf aufgefordert und es während dieses Kampfes getötet. Da widersprach ich. Aber Vater Joker, du erzählst doch normalerweise immer, dass der Allmächtige das Ungeheuer vernichtet habe und Claudandus in den Himmel gefahren sei. Urgroßvater merkte nun plötzlich, dass er sich hatte gehen lassen und berichtigte sich daraufhin. »Ja, ja, meine Kleine, danach ist er ja auch in den Himmel gefahren.« Dann schärfte er mir ein, niemandem diese Version der Legende zu verraten, weil es eine Sünde sei. Ich war damals ein Kind und habe mir darüber nicht weiter den Kopf zerbrochen. Aber jetzt weiß ich, dass Urgroßvater an diesem Tag mehr preisgegeben hat, als ihm lieb war.
Wie alle im Raum war auch ich von der spektakulären Wendung der Geschichte überwältigt. Doch im Gegensatz zu den anderen begriff ich die ganze Tragweite dieser Wendung. Auf die Mordserie warf dieses unwichtig scheinende Detail ein vollkommen neues Licht. Denn Pippelines Aussage stimmte exakt mit der von Jesaja überein. Die unheimliche Stimme, die der Totenwächter durch die Schächte vernommen hatte, war demnach tatsächlich die des Propheten gewesen. Claudandus hatte also Praetorius Dauerfolter wahrhaftig überlebt, seinen Folterer sogar umgebracht. Und dann? Was war dann aus ihm geworden? Wo lebte er? Was tat er, wenn er nicht gerade irgendwelche Nacken bearbeitete? Und wenn Claudandus nun wirklich der Mörder war, aus was für einem hirnrissigen Motiv zum Teufel tötete er seine Artgenossen? War er am Ende seiner Leidenszeit wahnsinnig geworden? Das Getuschel und Gemurmel in der Menge schwoll abermals an. Ich musste nun ein paar beruhigende Worte sagen, um es nicht so weit wie vorhin kommen zu lassen.